Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Mit Georg Ehring am Mikrofon herzlich willkommen. Wenn etwas selten wird, dann wird es auch mehr geschätzt. Bei Insekten gab es in den vergangenen Jahren einen Imagewandel zum Positiven. Ihre im wahrsten Sinne des Wortes überlebenswichtigen Dienste, unter anderem bei der Bestäubung von Pflanzen, rücken in den Fokus, seitdem bekannt ist, dass der Bestand vieler Arten dramatisch schrumpft. Heute hat das Bundeskabinett den Entwurf für ein neues Insektenschutzgesetz gebilligt, mehr dazu gleich. Außerdem geht es um den möglichen Bau eines neuen Kohlekraftwerks, eines neuen Kohlebergwerks in Großbritannien, um Erdwärme in Finnland und um Ladestationen für Elektroautos. Zum Schluss der Verbrauchertipp, und da sagen wir Ihnen, warum Sie die Bäume in Ihrem Garten regelmäßig genau ansehen sollten. An den vergangenen Tagen haben Landwirte an vielen Orten protestiert. Sie wenden sich gegen ein Gesetz zum Schutz von Insekten, das ihnen schärfere Grenzen für die Anwendung von Pestiziden auferlegen soll. Die Bundesregierung will damit dem drohenden Aussterben vieler Arten entgegenwirken. Die Zahl der fliegenden Insekten geht seit Jahrzehnten drastisch zurück. Bei anderen Arten ist der Rückgang weniger gut dokumentiert, doch die Lage dürfte nicht wesentlich anders sein. Caroline Born in Berlin, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und Umweltministerin Svenja Schulze waren bei dem Thema lange über Kreuz. Gibt es denn jetzt eine Einigung?
Ja, aber es war ein sehr zähes Ringen. Also bereits im September 2019 hatte das Kabinett das Aktionsprogramm Insektenschutz beschlossen. Das ist schon eine Weile her. Nun haben sich die beiden geeinigt, wohl auch mit Hilfe des Kanzleramts. Angela Merkel soll sich um eine Einigung bemüht haben. Und es ging im Großen und Ganzen um zwei Aspekte. Also einmal das Insektenschutzgesetz, das das Bundesumweltministerium ausgearbeitet hat, und die Pflanzenschutzanwendungsverordnung, für die das Bundeslandwirtschaftsministerium zuständig ist. Die beiden haben eigentlich nichts miteinander zu tun, aber das Landwirtschaftsministerium soll wohl darauf bestanden haben, dass beide gleichzeitig durchs Kabinett gehen.
Besonders umstritten war ja der Einsatz von Pestiziden in Schutzgebieten. Bleibt es da bei dem Verbot?
Ja. Also in Schutzgebieten soll der Einsatz zahlreicher Pflanzenschutzmittel verboten werden. Auch an Gewässer, Rändern gelten künftig Pestizideinsatzverbote. Und ein wichtiger Punkt ist der Ausstieg aus dem Glyphosat. Es soll ab 2024 ein absolutes Glyphosatverbot geben. Vorher ist das Unkrautvernichtungsmittel nur in Ausnahmefällen erlaubt. Allerdings kann sich das Ausstiegsdatum auch noch mal ändern, weil da ja gerade die Wirkstoffgenehmigung auf EU-Ebene noch mal erneuert wird. Und weitere wichtige Punkte sind, dass Biotope wie Streuobstwiesen stärker unter Schutz stehen, also damit sie als Lebensräume für Insekten erhalten bleiben. Und auch die Lichtverschmutzung soll eingedämmt werden, da sie eben als Gefahr für nachtaktive Insekten gilt.
Wie fallen denn erste Reaktionen aus?
Sie haben ja schon die scharfe Kritik von Seiten der Bauern erwähnt, die bundesweit mobilisieren gegen die angedachten Pestizidverbote, die mit Traktoren auf Straßen unterwegs sind, heute auch wieder im Berliner Regierungsviertel. Und die Landwirte befürchten Einbußen wegen den strikteren Vorgaben. Der Präsident des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, hat die Umweltministerin stark kritisiert, dass sie den Insektenschutz mit Verboten durchsetzen will. Das hält er für falsch, für gefährlich. Er hat das Beispiel genannt, dass dann zum Beispiel der Weinbau im Kaiserstuhl komplett Geschichte wäre, und hat eben auch davor gewarnt, dass Bauernfamilien ihre Existenzgrundlage verlieren würden. Also dass es da nicht nur um Kapital geht, das verloren geht, um Arbeitsplätze, sondern dass ein Teil der Kultur damit verloren gehen würde. Anders sehen es mehrere Umweltorganisationen, die begrüßen die Vorhaben als notwendigen Schritt für mehr Insektenschutz, weil sie eben auch darauf hinweisen, dass sich die Bestandsentwicklung der Insekten vor allem in den Agrarlandschaften dramatisch verändert.
Wie geht es denn jetzt weiter? Wann soll das Ganze in Kraft treten?
Also das Bundeskabinett hat soeben das Insektenschutzgesetz auf den Weg gebracht, in letzter Minute sozusagen. Dann kann es noch vor der Bundestagswahl in Kraft treten. Heute war dafür die letzte Möglichkeit, dass es noch ohne eine Fristverkürzung möglich ist. Aber das Gesetz muss auch noch durch den Bundesrat, also auch die Länder müssen den Entwurf mittragen.
Caroline Born berichtete aus Berlin. Herzlichen Dank. In Bezug auf den Klimaschutz war Großbritannien anderen europäischen Staaten oft ein Stück weit voraus, etwa bei der Kohle. Vor 30 Jahren wurden noch 3/4 des Stroms mit Kohle erzeugt, selbst im Jahr 2012 lag der Kohleanteil noch bei 40%. Innerhalb weniger Jahre gelang der fast vollständige Ausstieg, doch nun das. In Großbritannien soll ein neues Kohlebergwerk gebaut werden, jedenfalls nach dem Willen der örtlichen Behörden. Warum und welche Reaktionen es auf diesen Schritt gibt, das hat Christine Heuer für uns in Erfahrung gebracht.
Ganz Britannien steigt 2025 aus der Kohle aus. Ganz Britannien? Nein. In der Grafschaft Cumbria soll bald eine neue Steinkohlemine öffnen. Die erste seit 30 Jahren im Land. Und das, obwohl das Königreich 2050 CO2-neutral sein möchte. Beschlossen hat das die örtliche Kreisverwaltung. London könnte einschreiten, tut es aber nicht und gibt damit den Weg frei. Für 8,5 Millionen Tonnen CO2-Ausstoß jährlich, so klagen die Kritiker. Für 500 neue Jobs im Landkreis Copeland, damit wirbt Bürgermeister Mike Starkey für das Projekt.
That mine opening up in one of the poorest wards in the whole of the UK. It's giving people life opportunities.
Wenn diese Mine in einem der ärmsten Bezirke des ganzen Landes öffnet, dann eröffnet das den Menschen neue Lebenschancen. Die Mine wird sich sehr positiv auf die Gegend auswirken und kaum negativ aufs Klima.
In this area it'll have an absolute minimal impact in terms of making the climate situation worse.
Marion Birkby von der Bürgerinitiative Keep Cumbrian Coal in the Hole glaubt, dass es genau umgekehrt sein wird. Die Atomanlage Sellafield liegt nur ein paar Kilometer weiter die Küste runter. Und in der Mine soll Kohle aus den Tiefen der Irischen See gefördert werden. Da seien tektonische Erschütterungen nie auszuschließen.
Jobs are really important, but 500 jobs are weighed in the balance as to the.
Jobs sind wichtig, aber 500 Jobs können die Umweltschäden, die Klimaemissionen und die nuklearen Risiken nicht aufwiegen. Die Bürger sind so gespalten wie die Akteure im Streit über die Mine. Der Konzern West Cumbria Mining verspricht ihnen Wohlstand, wenn sie Steinkohle für Stahlwerke fördern. Die Gegend war jahrzehntelang Kohleregion. 1986 schloss die letzte Mine. Davon hat man sich nie erholt. Gut bezahlte Arbeit, darauf hoffen viele hier. Andere fürchten jedoch, dass die Klimaschützer Recht behalten.
I think it's a great thing. It'll give people jobs. Just great stuff, I think.
Climate emergency, worried about emissions, anything like that. Burning the coal. End of the world.
Besonders die Jungen machen sich Sorgen wegen der Erderwärmung. Ihnen verspricht der Konzern so etwas wie die Quadratur des Kreises. Eine weitgehend CO2-neutrale Kohlemine.
Well, it's an interesting concept. It's pretty well impossible to think of it.
Ein interessantes Konzept, amüsiert sich Klimaforscher Mike Berners-Lee von der Uni Lancaster. Leider sei es grundsätzlich undenkbar.
You could make the case, arguably, for carbon neutrality in the extraction of the coal itself.
Man könnte versuchen, die Kohleförderung selbst und ihren Transport irgendwie CO2-neutral zu machen. Das Problem besteht aber darin, dass die Kohle verbrannt wird. Und das ist der Teil, der vertuscht wird.
The big deal is the setting fire to the coal. That's where the problem is, and that's the bit that's glossed over.
Zusammen mit anderen Klimawissenschaftlern schreibt Berners-Lee seit geraumer Zeit offene Briefe an den Premierminister. Listig führen sie Boris Johnson vor Augen, wie unglaubwürdig er sich als Gastgeber der nächsten großen Klimakonferenz macht, wenn er die Kohlemine in Cumbria zulässt und damit seine grüne Revolution Lügen straft. So sieht das auch die Opposition. Ed Miliband von Labour.
We can't be opening new coal mines and then claiming to be a big climate leader in our country. The government's going to go.
Wir können nicht gleichzeitig neue Kohleminen öffnen und behaupten, Klimavorreiter zu sein. Die Regierung kann bei der Konferenz im November nicht von anderen Staaten verlangen, so etwas nicht zu tun und es dann selbst machen. Wir müssen Alternativen finden.
And we're going to be saying to other countries, you can't open new coal mines. And then the government comes along and says, but we're going to open a new coal mine ourselves. We've got to find alternatives.
Durchaus denkbar, dass der Premierminister solche Alternativen längst sucht. Johnsons Problem? Er hat den Briten nicht nur eine grüne Revolution versprochen, sondern auch den wirtschaftlichen Aufschwung. Cumbria ist überall, auch in Downing Street.
Möglicherweise ein neues Kohlebergwerk in Großbritannien aus London war das für uns, Christine Heuer.
Well, we know Wir wissen heute, dass der Klimawandel in Finnland Realität ist, dass dieser Teil der Welt sich schon um 2 Grad Celsius erwärmt hat. Und es gibt ja Berechnungen, dass die arktischen Regionen sich 3-mal so stark erwärmen wie südliche Gefilde. Das sieht man auch ganz konkret, wenn wir uns die Natur hier bei uns anschauen. Neue Spezies, Vögel und Bäume wandern ein und Arten, die es früher nur in Südfinnland gab, tauchen plötzlich weiter nördlich auf. Und mit der Erwärmung treten auch neue Krankheiten bei Tieren und Pflanzen auf.
Das war Finnlands grüne Umweltministerin Krista Mikkonen. Ihr Land gehört beim Klimaschutz in Europa zu den Vorreitern. Bis zum Jahr 2035 will Finnland klimaneutral werden, 15 Jahre vor der gesamten EU, wenn die ihren European Green Deal so umsetzt, wie die Kommission das will. Finnland setzt dafür auch auf viele Technologien. Dazu gehören Elektromobilität und Atomkraft, aber auch Erdwärme. Ein großes finnisches Energieunternehmen dringt dafür in Tiefen vor, die bei dieser Technologie bisher unerreicht waren. Christoph Kersting berichtet aus Espoo in Südfinnland.
Matti Pentti steht an diesem Morgen mit Schutzhelm und Brille vor einem 40 Meter hohen Kran, an dem ein riesiges Bohrgestänge hängt. Pentti war früher Schiffsbauer, heute arbeitet er für ST1. Das Energieunternehmen mit Sitz in Helsinki betreibt über 1400 Tankstellen in Skandinavien und Polen, besitzt eine eigene Ölraffinerie. Ein Auslaufmodell des fossilen Zeitalters, so scheint es. Mit Öl und Benzin jedoch hat Matti Pentti wenig am Hut. Das Thema, das den 57-Jährigen umtreibt, heißt Erdwärme.
Was wir hier sehen, ist die weltweit tiefste geothermische Bohrung, die es je gegeben hat. Wir sind hier zum ersten Mal in der Lage, zu kommerziellen Zwecken in eine Tiefe von 6 Kilometern vorzudringen, und wir wollen ab Mitte 2021 Fernwärme mit der Anlage produzieren. Es gibt zwar durchaus tiefere Bohrungen, allerdings nur zu wissenschaftlichen Zwecken.
And what makes it, there are deeper wells in the world, but those are kind of a experimental test wells.
Matti Pentti erklärt, wie das technisch funktioniert. Die ST1-Ingenieure pumpen durch die erste Bohrung Millionen Liter Wasser in sogenannte Bruchzonen, Spalten in den unterirdischen Gesteinsschichten. Die natürliche Erdwärme erhitzt das Wasser auf rund 120 Grad Celsius, und durch ein zweites Bohrloch wird das Wasser wieder nach oben gepumpt und ins bestehende Fernwärmenetz von Espoo eingespeist, mit 280.000 Einwohnern die zweitgrößte Stadt im Land nach der Hauptstadt Helsinki.
Wir werden hier eine Leistung von 20 bis 40 Megawatt erreichen. Das entspricht ungefähr 10% des Heizbedarfs von Espoo. Wir halten das für eine Schlüsseltechnologie, wenn es um Fernwärme ohne Emissionen geht. Die einzige Energie, die wir benötigen, ist der Strom für die Pumpen. Und wenn wir dann dafür noch Windenergie verwenden, liegen die Emissionen bei null. Und alles Weitere fällt auch noch weg. Wir müssen die Energie nirgendwo aufwendig speichern. Wir müssen keine Rohstoffe importieren und transportieren. Wir brauchen nur den Strom.
Kritik an Geothermieprojekten wie in Deutschland gibt es in Finnland kaum. Das mag auch daran liegen, dass kleine, oberflächennahe Erdwärmebohrungen in Finnland wie in ganz Skandinavien weit verbreitet sind. Laut dem schwedischen Geo-Energiezentrum gab es 2018 alleine in Finnland 140.000 Erdwärmepumpen, die Einfamilienhäuser, aber auch Einkaufszentren und öffentliche Einrichtungen beheizen. Das entspricht zwar nur einem Drittel der in Deutschland installierten oberflächennahen Anlagen, Finnland hat aber auch nur 5,5 Millionen Einwohner. Mit der Tiefenbohrung in Espoo nun betreten die Finnen jedenfalls Neuland. Und größere Erdwärmeprojekte im Land könnten ein Mosaikstein bei der angepeilten Energiewende sein. Bis 2029 etwa will Helsinki den Kohleausstieg schaffen. 9 Jahre früher als Deutschland. Matti Pentti.
About 50% of the Finnish district heating.
50% der Fernwärme in Südfinnland werden in Kohlekraftwerken produziert. Helsinki alleine hat 5 solcher Kraftwerke. Das größte davon hat einen CO2-Ausstoß von 1,2 Millionen Tonnen pro Jahr. Und wir wollen hier zeigen, dass es auch alternative Wege gibt, Wärme zu produzieren.
Finnland setzt auf Erdwärme, und Christoph Kersting berichtete. Das Elektroauto findet gerade den Weg aus der Marktnische. Im Januar waren fast 10% der neu zugelassenen Fahrzeuge in Deutschland rein elektrisch angetrieben. Das ist mehr als doppelt so viel wie im Januar 2020 und das bei einem Gesamtmarkt, der wegen der Corona-Krise um rund 30% eingebrochen ist. Die Reichweite von Elektroautos ist deutlich größer geworden, doch beim Tanken müssen sich die Besitzerinnen und Besitzer umstellen. Der Weg zur Tankstelle wird für viele überflüssig. Ein eigener Autostromanschluss, Wallbox genannt, ermöglicht das Aufladen zu Hause und macht den Strom vergleichsweise billig. Doch bis die Wallbox eingerichtet ist, sind einige Hürden zu überwinden. Thomas Wagner dazu.
Von der Haustür sind es nur ein paar Schritte.
Jetzt sind wir im Carport, in dem das Elektrofahrzeug dann parken soll. Und hier brauche ich dann natürlich auch die Wallbox.
Martin Diemel aus Friedrichshafen zeigt auf eine freie Fläche ganz hinten im mit Holz verkleideten Carport, gleich neben seinem Einfamilienhäuschen.
Ja, Wallbox ist so ein Wandladegerät, die ist etwa einen halben Meter hoch und 30 Zentimeter breit und 10 Zentimeter tief und kann dann an der Hauswand hängen.
Doch noch ist von dem Gerät nichts zu sehen. Zum ersten Mal hat sich Martin Diemel ein reines Elektroauto bestellt. Bis dahin ist also noch ein bisschen Zeit. Die braucht man aber auch. Denn einfach mal so eine Wallbox bestellen und einbauen, ist nicht.
Also man darf das nicht selbst machen, sondern das muss ein Elektriker machen. Und der muss sich dann zuerst mal angucken, ob man in diesem Haus überhaupt eine Wallbox installieren kann. Und das ist davon abhängig, wie die Elektroinstallation im Haus aussieht. Wie alt die ist oder ob der Sicherungskasten dafür geeignet ist. Davon ist das alles abhängig und das muss sich erst mal ein Elektriker ansehen.
Und gegebenenfalls Vorschläge machen, wie ein Haus entsprechend nachgerüstet werden muss. Martin Diemel läuft über eine Steintreppe hinab in den Keller seines Hauses.
So, hier ist der Sicherungskasten. Vom Hausanschluss geht hier die Leitung zum Stromzähler und zu den ganzen Sicherungen. Und hier muss jetzt noch ein zweiter Zähler angebaut werden und dafür braucht man erstmal Platz.
Ein Glück. Im Keller ist noch genug Fläche an der Wand für den zweiten Zähler, der ausschließlich festhält, wie viel Strom denn in die Wallbox fließt.
Das ist deswegen wichtig, weil man den Strom für das Elektrofahrzeug ja möglichst aus Ökostrom beziehen soll.
Denn nur dann fließen Zuschüsse, beispielsweise jene 900 Euro, die der Bund über die KfW-Förderbank für die Installation einer Wallbox überweist. Das entspricht bei einem Eigenheim in etwa einem Drittel der gesamten Installationskosten. Und wenn der Eigentümer sein Haus nicht ohnehin mit Ökostrom beliefern lässt, ist der zweite Zählerkasten unerlässlich.
Fürs normale Einfamilienhaus, die KfW-Förderung, Voraussetzung muss eine 11 kW-Ladebox sein und Ökostrom muss darüber betankt werden oder es muss eine PV-Anlage mit in Verbindung stehen zu der Ladebox. Oder beides, das erleben wir auch im Moment.
So Markus Keller, Vertriebsleiter des kommunalen Energieversorgers Stadtwerk am See in Friedrichshafen. In Wohnanlagen mit mehreren Eigentümern gestaltet sich der Einbau einer Wallbox komplizierter.
Früher war das so, dass ja alle zustimmen mussten, alle Eigentümer.
Das allerdings hat sich geändert.
Mittlerweile gibt es ein neues Wohnungseigentümergesetz und hier reicht die einfache Mehrheit aus, dass sowas umgesetzt werden kann.
Hat die Eigentümergemeinschaft einer Wohnanlage erst einmal mehrheitlich grünes Licht gegeben, könne ein Wohnungseigentümer eine Wallbox ohne weiteres vor seinem Tiefgaragenplatz installieren. Markus Keller rät hier allerdings zu Absprachen mit den übrigen Miteigentümern der Wohnanlage, denn die könnten ja ebenfalls auf den Geschmack der Elektromobilität kommen.
Weil dann, wenn der zweite oder dritte kommt, wie baut man dann die ganze Ladeinfrastruktur auf? Wem gehört welches Kabel? Also unsere Empfehlung, wenn ein größeres Objekt hier ans Netz soll für Ladeinfrastruktur, dann braucht es immer eine Planung, eine vernünftige. Und dazu bieten wir auch einen Standort-Check an, inwieweit hier die Möglichkeit besteht, die Ladeinfrastruktur aufzubauen.
In Wohnanlagen sollte man vor der Installation einer Wallbox solch einen Standort-Check auf den Weg bringen, rät Markus Keller. In der Regel gäbe es bei der Installation mehrerer Wallboxen hinsichtlich der Stromversorgung keine Probleme, weil E-Autos vorzugsweise nachts nachgeladen werden.
So ein Hausanschluss hat gewisse Kapazitäten, die tagsüber eng sind, aber nachts durchaus deutliche Reserven zur Verfügung stehen, die man dann komplett für die Ladevorgänge zur Verfügung stellen kann.
Über den holprigen Weg zur eigenen Wallbox informierte Thomas Wagner. Mehr zum Laden von Elektroautos gibt es morgen auch in der Sendung Marktplatz mit Silke Hane am Mikrofon. Sie können sich ab 10.08 Uhr hier im Deutschlandfunk daran beteiligen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Im Winter haben Gärtnerinnen und Gärtner vergleichsweise wenig zu tun, doch manche Arbeiten lassen sich besser in der kalten Jahreszeit erledigen. Dazu gehört der Baumschnitt. Bei Obstbäumen ist er bekanntlich angebracht, um auf Dauer den Ertrag zu erhalten. Doch es gibt einen weiteren Grund, Bäume zu stutzen oder manchmal sogar zu fällen. Kranke und nicht mehr standsichere Bäume können zur Gefahrenquelle werden. Wer einen Baum besitzt, muss darauf achten. Der Verbrauchertipp von Iris Milde.
In einem großen Walnussbaum auf dem Grundstück einer Dresdner Stadtvilla hängt an Seilen ein Baumkletterer und schneidet Äste aus der dicht verzweigten Krone.
Der Baum ist schon ein bisschen älter, hat jede Menge Totholz drin und ein paar zurücksterbende Äste und die müssen natürlich entnommen werden.
Erklärt Forstwirt Erik Fritsche, Geschäftsführer der Baumpflegerei Dresden. Ihr Auftrag ist, die Verkehrssicherheit wiederherzustellen, denn der üppige Garten der Villa grenzt an eine vielbefahrene Straße, einen Fußweg und ein Nachbargrundstück.
Verkehrssicherungspflicht heißt natürlich, dass mein Baum auf meinem Grundstück niemand anderen einen Schaden zufügen darf,
sagt Rechtsanwalt René Hobusch, Präsident des Eigentümerverbands Haus und Grund Sachsen. Denn für Schäden durch herunterfallende Äste oder einen umgestürzten Baum haftet der Eigentümer des Grundstücks, auf dem der Baum steht. Und das kann teuer werden.
Naja, stellen Sie sich vor, der Baum fällt auf ein Fahrzeug und macht das Fahrzeug platt, dann haben Sie alle Kosten der Wiederherstellung des Fahrzeuges, fürs Abschleppen, vielleicht für den Feuerwehreinsatz, für die zwischenzeitliche Straßensperrung und all das, was mit so einem Sturmschaden im Zusammenhang steht, dann zu tragen.
Dazu zählen auch Personenschäden. Zunächst wird die Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht greifen, doch könne die Versicherung eventuell eine Rückerstattung fordern, wenn sich herausstellen sollte, dass der Eigentümer seiner Verkehrssicherungspflicht nicht nachgekommen ist. Deshalb sei es wichtig, in den Versicherungsbedingungen nachzulesen, welche Art der Kontrolle gefordert wird, meint Baumpfleger Erik Fritsche. Bei mancher Versicherung heiße es,
dass man einmal im Jahr als Laie sich das angucken soll. Und die nächsten Versicherungen, die sagen, dass das durch einen Fachbetrieb zu erfolgen hat.
Generell sollte man es sich zur Gewohnheit machen, die eigenen Bäume regelmäßig kritisch anzusehen.
Als Laie kann man das gut erkennen im Sommer oder im Frühjahr, wenn gewisse Äste nicht mehr austreiben, also Totholz sich drinne befindet. Die signifikante Menge ist entscheidend und natürlich auch die Durchmesser der toten Äste. So ab 2, 3, 4 Zentimeter Durchmesser, das verursacht natürlich auch Schaden, wenn es herabfällt.
Knarzt der Baum bei kräftigem Wind, ist er hohl, steht er schief oder leidet er unter starkem Mistelbefall, wachsen Baumpilze am Stamm, all das sind erste Anzeichen für eine notwendige Pflege.
Sobald man sich unsicher ist und das nicht eindeutig identifizieren kann, wie es dem Baum geht, den Baumzustand nicht ordentlich beurteilen kann, dann sollte man sich Hilfe zu Rate ziehen.
Je größer und älter der Baum ist und je näher er zur Grundstücksgrenze steht, desto öfter sollte er in Augenschein genommen werden, sagt Rechtsanwalt René Hobusch. Ein festes Zeitintervall für eine Kontrolle sei jedoch nicht vorgeschrieben.
In der Regel haben Sie ja keinen Anlass, kritisch zu sein. Aber wenn Sie einen Anlass haben und einen Baumpfleger da gehabt haben, dann erstellen Sie mit dem ein Protokoll, lassen sich das von ihm unterschreiben und legen es zu den Unterlagen, die man als Grundstückseigentümer sowieso irgendwo hat.
Damit sei der Verkehrssicherungspflicht und der Beweislast des Eigentümers Genüge getan. Dellen im Auto oder Verletzungen durch herabfallende Früchte oder Nüsse sind aber kein Grund für Schadensersatzforderungen. Wer sein Auto unter einen Nussbaum stellt, muss damit rechnen, dass auch Nüsse herunterfallen.
Mit dem Verbrauchertipp von Iris Milde geht Umwelt und Verbraucher zu Ende. Georg Ehring sagt danke fürs Zuhören. Gleich kommen hier die Informationen am Mittag mit Dirk Müller am Mikrofon und dem Thema Corona-Gipfel.